Ich lese den Bibeltext, der steht heute im Jesaja 49, Vers 1 bis 13. Hört mir zu, ihr Küstenbewohner, merkt auf, ihr fernen Völker. Der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen, im Mutterleib hat er mich beim Namen gerufen. Er hat meinen Mund zu einem scharfen Schwert gemacht, im Schatten seiner Hand hat er mich verborgen. Er hat mich zu einem scharfen Pfeil gemacht, den er in seinem Köcher aufbewahrt. Er sagte zu mir, du bist mein Diener, Israel, durch dich will ich mich verherrlichen. Ich antwortete, aber alles, was ich tue, scheint mir nutzlos. All meine Anstrengungen waren umsonst und vergeblich. Doch ist es die Sache meines Herrn, meine Mühe zu verantworten? Er wird mir Gelingen schenken. Und jetzt spricht der Herr. Er hat mich im Mutterleib zu seinem Diener geformt, dass ich Jakob zu ihm zurückführe und Israel bei ihm versammle. Für ihn bin ich wertvoll. Mein Gott ist meine Kraft. Er sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Dies sagt der Herr, der Erlöser und Heilige Israels, zu demjenigen, der von allen Menschen verachtet wird und der Abscheu der Nation ist, zu dem Mann, der ein Diener von Tyrannen ist. Könige werden es sehen und anerkennen, Fürsten werden es beobachten und sich niederwerfen, weil der Herr seine Treue erwies, indem er dich erwählte. Dies sagt der Herr, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhöht, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Ich habe dich dazu geschaffen und bestimmt, ein Bund für das Volk zu sein, das Land aufzurichten und das verödete Erbe neu zu verteilen. Durch dich lasse ich alle Gefangenen sagen, komm heraus, und denen in Dunkelheit komm hervor. Sie werden am Weg und auf ehemals unfruchtbaren Hügel weiden. Sie werden nicht mehr hungern und keinen Durst mehr haben. Die sengende Sonne und die heißen Wüstenwinde werden ihnen nichts anhaben. Ihr Erbarmer wird sie leiten und an frisches Wasser führen. Ich werde alle meine Berge mit Straßen versehen und meine Wege ebnen. Siehe, sie kommen aus weiter Ferne hervor, einige aus dem Norden und Westen und einige aus dem Land der Sinita. Jauchze, Himmel, freue dich, Erde, jubelt ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt.
Hallo auch von mir. Eine kleine Info zu Anfang noch. Auch wenn heute keine Kinderzeit ist, ist der Spiegelsaal wie immer nutzbar. Den findet ihr, wenn ihr einmal hinten rausgeht und eine Etage nach oben. Da kann man gerne mit kleineren Kindern auch spielen und den Gottesdienst auch mit Audioübertragung verfolgen. Worte haben ja Macht. Dieses Sprichwort kennt man. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, der Spiegelsaal ist heute für keinen nutzbar, der ist nämlich heute zu, dann wäre das das Gegenteil von dem und dann wäre der halt zu, so. Auch wenn die Tür genauso offen gewesen wäre, dann, es hat halt irgendwie, macht es einen Unterschied, was man sagt. Das ist irgendwie auch jedem klar, ne? Und nicht nur bei mächtigen Leuten, so wie wenn der neue Bundeskanzler sagt, naja, wir gehen jetzt wieder in Lockdown und dann ist halt Lockdown. Ob man sich dran hält oder nicht, ist eine andere Sache, aber dann gilt es. Aber nicht nur bei mächtigen Leuten, sondern eigentlich haben die Worte von jedem Macht. Und es macht auch einen Unterschied, wie man jemand anderen nennt. Also zum Beispiel war mir mal sehr, sehr bewusst, wenn mein Vater mich nicht mit Tim gerufen hat, sondern mit Herr Hermann, dass ich dann besser sehr schnell aufpassen sollte. Und dass es meistens ein bisschen ernster wurde im letzteren Fall. Und genauso macht es natürlich auch einen Unterschied, ob ich eine andere Person, einen tollen Kollegen oder einen guten Freund oder auch einen angenehmen Gesprächspartner nenne. Ja, oder ob ich halt sage, nerviger Kollege, anstrengender Bekannter oder schlechter Zuhörer. Wie ich jemanden bewusst oder vielleicht auch oft unbewusst bezeichne, das macht einen wirklichen Unterschied. Es bewirkt was, wie wir alle miteinander und übereinander und auch über andere reden. Denn das, was ich sage, das kann ermutigen und das kann einen zum Lachen bringen, es kann Liebe ausdrücken oder es kann das genaue Gegenteil bewirken oder irgendwas dazwischen, so wie es ja dann doch auch wahrscheinlich meistens ist. Und in dem Text, den wir jetzt gerade gehört haben, erhalten wir einen spannenden Einblick da rein, wie jemand über jemand anderen redet. Person 1 berichtet davon oder berichtet über Person 2 und zwar, was Person 2 über Person 1 denkt. klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist ein bisschen wie, als würde ich mich jetzt hier hinstellen und euch erzählen, was meine Frau Conny über mich denkt. Und ein bisschen später im Text kommt dann Person 2 selbst zu Wort und erzählt dann nochmal selbst davon, was sie über Person 1 denkt. Also so, als würde Conny gleich auch noch nach vorne kommen und dann selber noch sagen, was sie wirklich über mich denkt. Und es passt tatsächlich ganz gut, dass ich dieses Beispiel, eher persönliche Beispiel oder den persönlichen Vergleich dazu verwende, um die Situation hier im Text zu erklären. Denn die beiden, deren Worte hier aufgeschrieben wurden, stehen sich sehr, sehr nahe. Wir bekommen nämlich mit diesem Abschnitt einen ja eigentlich fast intimen Einblick in eine Beziehung. Und da passt es, weil es ist irgendwie wie eine fast so intim wie bei einer Ehe oder einer richtig guten Freundschaft, wo zwei Leute aufschreiben, was sie an der jeweils anderen Person so richtig schätzen und wen oder was sie in der anderen Person sehen und was die Beziehung zur anderen Person ausmacht. Und wir bekommen hier in diesem Text einen Einblick in die Beziehung von zwei der drei Personen Gottes, Vater und Sohn. Und wie sie Beziehungen untereinander leben. Und immer wenn es um die drei Personen Gottes, also die Dreieinigkeit oder Trinität geht, wird es kompliziert, finde ich. Und ich mache mir heute gar nicht erst die Mühe, dass ich versuche, da groß was zu erklären, sondern mein Ziel ist es, vielmehr die Schönheit dessen darzustellen, wie die beiden Beziehungen leben. Wie vor allen Dingen diesen Aspekt, der hier nämlich im Text vorkommt, wie Jesus der Sohn den Vater dadurch ehrt, dass er ihm dient, und seine Aufgabe treu erfüllt. Denn darum geht es hier. Und ich meinte ja gerade, dass Worte Macht haben und dass Worte was auslösen können im anderen. Und auch wie man mich nennt, macht was mit mir. Ich wusste nicht nur, dass wenn jemand Herr Hermann sagt oder wenn mein Vater Herr Hermann sagt, dass ich dann gut aufpassen muss. Ein anderes negatives Beispiel ist, ich hasse es, wenn mich jemand Timmy nennt, was zum Glück nicht oft vorkommt. Es macht was mit mir, wirklich. Ich finde es doof. Und jetzt ist hier irgendwie auch so eine Bezeichnung, wo ich so im ersten Moment dachte, das klingt aber komisch. Denn der hier jetzt in den ersten Versen redet, über den ich ja schon jetzt gesagt habe, dass es Jesus ist, wird von Gott als Diener bezeichnet. Und zwar mehrfach. Das erste Mal in Vers 3, du bist mein Diener. Dann Vers 5, Gott hat mich im Mutterleib zu seinem Diener geformt. In Vers 6 nochmal und in Vers 7 nochmal. Gottes Diener. Was würde das in euch auslösen, wenn euch jemand als Diener bezeichnen würde? Mein Diener. Wenn das euer Titel wäre. Du Diener. Na, mein Diener? Für meine Ohren klingt es eigentlich eher abwertend. Halt nicht wie ein Titel oder Ehrentitel, sondern eher wie so sich ein bisschen lustig machend oder sogar verächtlicht. Naja, der ist halt ein Diener. So ein Knecht. Ein Dienstbote. Ein Untergebener. Schön. Dann ist es aber auch einfach so, dass in unserer Lebenswelt Diener oder das Wort, aber auch die, ich sag mal zum Beispiel die Berufsbezeichnung oder dass jemand ein Diener ist, spielt nicht mehr so die Rolle. Vielleicht noch so ein bisschen in dem Sinne eines Butlers für reiche Leute oder es gibt auch den Begriff ein Staatsdiener, aber sonst kommt es ja eher nicht so richtig vor. Obwohl es natürlich sehr, sehr viele Berufsgruppen gibt, die einen stark dienenden Aspekt beinhalten. Pfleger, Ärzte, Feuerwehr, aber auch Müllabfuhr oder eigentlich jede Dienstleistung. Dienstleistung hat ja was Dienendes. Also nicht immer da, wo jemand einer anderen Person oder einer ganzen Personengruppe dient, nämlich was Gutes tut oder das Wohlergehen und Wohlbefinden erhöht. Letztlich selbst der Telekom-Techniker, denn er dient ja mir dahingehend, dass er im besten Fall mein Internet repariert. Aber niemand von uns würde diese Personen ja als Diener bezeichnen. Eventuell als Dienstleistende, Dienstleister oder irgendwie so. Aber der Begriff Diener ist echt, also ich persönlich finde den komisch. Und ich vermute stark, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der das komisch fände, wenn man andere Leute als Diener bezeichnen würde. Weil es einfach nicht so positiv klingt. Man denkt dann eher so wie so in alten Filmen, die irgendwie so in der viktorianischen Zeit spielen, an Butler oder Dienstmädchen in einer großen Villa. Zumindest ging es mir so. Und dieses Bild passt tatsächlich auf irgendeine Art auch ganz gut. Weil die Aufgabe eines Dieners oder natürlich einer Dienerin ist ja am Ende eigentlich immer so gut wie möglich zu 100% den Willen seines Vorgesetzten oder Herrn oder Chefs auszuführen. Wie man das eben aus so alten Filmen kennt, wo eben so dargestellte Butler, Diener, Dienstmädchen im Prinzip ja meistens gar keinen eigenen Willen haben, sondern immer den Willen ihres, ich sag jetzt einfach Oberhaupts ausführen, ihm eben dienen. Und genau dadurch, wenn sie das gut machen, machen sie ihren Job gut. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man auch, das passt auch einfach nicht so ganz zu unserer Kultur, in der man ja wirklich gerne seinen eigenen Willen hat und sein eigenes Ding macht. Selbstverwirklichung und sich dienen statt Verwirklichung des anderen und jemand anderem dienen. Darum geht es ja meistens. Und das sage ich jetzt auch weniger als Gesellschaftskritik, sondern ich habe so in der Vorbereitung richtig gemerkt, ich will dem so ein bisschen auf die Spur gehen, was dienen bedeutet und Diener sein und warum auch der Begriff auch in mir eher was bisschen Negativeres auslöst und warum es so fremd klingt. Ganz neutral ist es tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man hier festhalten kann. Einem Diener geht es nicht um seinen eigenen Willen, sondern um den Willen seines Vorgesetzten, mal sehr allgemein gesagt. Das mal so ein bisschen als Gedanken zu diesem Titel oder dem Begriff. Vielleicht passt es ja ganz gut zu den Gedanken, die euch jetzt bei dem Titel Diener kamen. Nämlich würde ich jetzt gern kurz zurück zum, oder eigentlich länger, zurück zum Text. Wenn man sich den nämlich anguckt, merkt man relativ schnell was Spannendes. Jesus sieht diese Bezeichnung Diener überhaupt gar nicht negativ. Es ist für ihn ein riesiger Ehrentitel. Du bist mein Diener, sagt Gott zu ihm. Ich bin Gottes Diener, stellt er fest. Er versteht es als eine gigantische Ehre. Ich darf Gott dienen. Wow. Das ist eine ganz, ganz andere Blickrichtung als ich darf keinen eigenen Willen haben und muss meinem Herrn in allem Folge leisten. Hier ist der Blick. Ich unterstelle meinen eigenen Willen, gerne Gottes Willen, und ich diene ihm gerne als guter Diener. Das ist das, wie Jesus hier seine Rolle beschreibt. Und es ist eine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? So heißt unsere aktuelle Predigtserie, in der wir uns angucken, ja, wer ist er? Wer ist Jesus? Und das ist vielleicht eine überraschende Antwort. Er ist ein Diener. Jesus ist Gottes Diener. Und gleichzeitig Gott selbst, Teil der Dreieinigkeit, was ja ein bisschen verrückt klingt, weil ein Diener ja offensichtlich seinem Herrn unterstellt ist. Jesus aber mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist völlig auf einer Ebene steht, gleichberechtigter Teil der Dreieinigkeit. Und obwohl er das ist, unterstellt er sich gerne und freiwillig Gottes Willen und sagt, ich bin dein Diener. Kleiner Ausblick, wie Paulus das ja viele Jahrhunderte später in einem Brief beschreibt. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und das ist genau das, was Paulus Jahrhunderte später festhält, ist genau das, was in unserem Text beschrieben wird. Als dieser Diener wird Jesus hier vorgestellt. Und er versteht diese Rolle überhaupt nicht als Abwertung, sondern als ein riesiges Privileg. Und ich glaube, man kann das mit einer Sache ganz gut vergleichen, und ich hätte nie gedacht, dass ich Bundeswehr in der Predigt mal als positives Beispiel verwende, aber die Blickrichtung von Jesus ist hier ein bisschen vergleichbar mit diesem Motto oder Slogan der Bundeswehr, wir dienen Deutschland. Auch wenn das natürlich erstmal eine Sachinfo ist, okay, sie dienen Deutschland, steckt eigentlich in dieser Aussage ja schon ein bisschen, dass sie das als eine Ehre verstehen. Wir dienen Deutschland und das machen wir gerne. Und das ist so ein bisschen die Blickrichtung. Vielleicht auch wie ein junger Fußballer, für den es eine riesige Ehre ist, wenn er für Bayern oder Real Madrid oder so spielen darf, weil es so tolle Vereine sind. Also das ist hier die Blickrichtung, wo der andere, dem man dienen darf, für den man Fußball spielen darf oder so in die Richtung, der steht hier im Fokus. Und es ist das Größte, dass man das machen darf. Und genau das ist die Blickrichtung Jesu. Weg von sich hin auf Gott. Ich darf Gottes Diener sein. Und dahinter, hinter dieser Blickrichtung und dieser Einstellung, steckt Jesu tiefes Wissen darum, dass Gott gut ist, dass Gottes Wesen perfekt ist und er sich Gottes Willen guten Gewissens unterordnen kann, weil dieser Wille gut ist. Nicht wie bei einem despotischen oder gewalttätigen Sklaventreiber, der seine Diener mit Macht unterwirft, sondern wie bei einem liebenden Vater. Dein Wille geschehe, ich diene dir gern. Und so unterstellt sich Jesus, obwohl er das nicht müsste, gerne Gott dem Vater und dient ihm. Und er zeigt uns dadurch so viel, was die Beziehung zu Gott angeht. Und irgendwie sogar auch die zueinander. Hier geht es nicht darum, dass Gott Jesus unterwirft, sondern Jesus sich ihm gerne unterstellt. Und da kann man irgendwie schon so viel raus lernen. Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein Zitat ein. Ich sage es vorab, nicht so gutes Zitat aus einem nicht so guten Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Und da stand, Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott mir dient. Ganz kurz das Positive daran. Ich will es nicht einfach jetzt als schlecht darstellen, weil auch das ist wichtig. Ja, es stimmt. Gott dient uns. Genau darum geht es nämlich gleich in der zweiten Hälfte dieses Textes. Und das ist so wunderbar. Gott dient uns als Menschen, der ganzen Menschheit, durch Jesus. Das ist schon eigentlich verrückt genug. Aber, und das ist auch die Sache, die ich an diesem Zitat überhaupt nicht mag, die Blickrichtung der Aussage ist meines Erachtens genau die falsche. Dieses Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil Gott mir dient. Es ist nämlich die Blickrichtung von ich stehe im Zentrum. Hier geht's um mich und Gott hat mir Gutes zu tun. Es ist fast so ein bisschen fordernd. Nicht ich der Diener, sondern Gott dient mir. Und wenn er mir dienen will, dann muss er sich auch meinem eigenen Willen so ein bisschen anpassen. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil wir Gott dienen dürfen. Da kommt der Name Gottesdienst her. Und zwar so, wie Jesus Gott, ja und auch uns Menschen, gedient hat. Und das ist ein ganz, ganz anderer Blick. Dann fange ich nämlich an zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Was ehrt dich? Was denkst du, was gut für mich ist? Und auch, wo willst du mich vielleicht korrigieren? Da stehe nicht mehr ich im Mittelpunkt, sondern Gott. Und das ist gut so. Wenn Gott so gut ist, wie Jesus sagt, und wie auch übrigens die ganze Bibel sagt, und wenn er wirklich so für uns ist, wie es überall in der Bibel heißt, dann kann ich guten Gewissens ihn ins Zentrum stellen und ihm dienen. Und ich kann sogar guten Gewissens mich selbst dabei vergessen. Und trotzdem werden alle meine Bedürfnisse, das, was ich wirklich brauche, gestillt. Weil Gottes Wille für diese Welt und für diese Menschheit und auch für mein und dein Leben wirklich nur gut ist. Und ich weiß, das ist eine fast freche Aussage. Das ist eine riesige Aussage und eine ganz schöne Behauptung. Und ich finde auch tatsächlich, dass es ganz schön schwer ist, das voller Überzeugung zu leben und sich daran zu klammern und darauf zu vertrauen. Deswegen will ich auch mal so ein bisschen vorsichtig als Frage in den Raum stellen, wie bin ich denn da jetzt so schnell gelandet? Weil hier im Text, da steht ja eigentlich gar nichts von dem, was wir jetzt tun sollen. Eigentlich geht ja gar nicht so richtig um uns, sondern naja, es geht um Gott und Jesus und was Jesus über Gott sagt und was Gott über Jesus sagt. Und es ist tatsächlich so, ich habe jetzt ein bisschen was übersprungen. Wenn ich einfach so von der Tatsache, dass Jesus Gottes Diener ist, und gern Gottes Willen ausführt und sich ihm unterstellt, dazu übergehe, was wir jetzt tun sollen, also ihm dienen, dann stimmt es zwar, aber dann fehlt in der Mitte ganz schön viel. Es fehlt, worin überhaupt Jesu Dienersein besteht. Was hat er denn gemacht? Warum ist es denn überhaupt so genial und so wichtig, dass er Gottes Diener ist? Und warum ist es dann überhaupt so genial, nämlich im nächsten Schritt, dass wir Gott auch dienen dürfen. Und deswegen nochmal rein in den Text und seine Aussagen. Jesus, der Diener, hat hier ja eine Botschaft. Für wen? Das steht ganz am Anfang im ersten Vers. Und zwar für die Küstenbewohner oder wörtlich steht da für die Inseln und für die fernen Völker. Damit sind jetzt nicht einfach nur irgendwo ganz am Ende der Welt so tropische Inselvölker gemeint, sondern das ist einfach ein Bild für ihr alle in der Ferne. Alle Welt, hört mir zu. Egal wie weit weg ihr wohnt, hört auf mich. Gebt Acht, auch ihr in der aller hintersten Pampa. Dafür stehen diese Worte so. Selbst in, wo auch immer, im hintersten Teil von Brandenburg. Diese Botschaft richtet sich an die ganze Welt, auch an uns. Also spätestens jetzt bitte zuhören. Denn jetzt stellt Jesus der ganzen Welt vor, wer er ist und was sein Job ist. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Er beschreibt nicht nur diese wertschätzende und so liebevolle Beziehung zwischen ihm und Gott dem Vater. Auch das macht er, und zwar drückt er aus, dass er zu ihm gehört, dass Gott ihn beauftragt, dass er wertvoll ist in Gottes Augen und dass Gott seine Herrlichkeit oder man könnte auch sagen Schönheit durch ihn zeigen will. Das ist wirkliche Wertschätzung. Wie genial ist es, wenn Freundschaften und Beziehungen zu anderen immer mehr von dieser Art von Wertschätzung geprägt sind. Wenn man sich darin begegnet, durch Worte, durch Taten, auch durch Quatsch machen und füreinander da sein. So wie Jesus hier ausdrückt, wie in der Dreieinigkeit Gott selbst Beziehungen auf wertschätzende Art lebt. Das beschreibt er aber darüber hinaus, beschreibt er dann auch seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und der lautet, eigentlich ganz kurz, er soll Jakob zu ihm zurückführen und Israel bei ihm versammeln. Das ist die Berufung von Gottes Diener. Und da stellt sich die Frage, wo ist Jakob hin? Und was ist mit Israel passiert, dass es versammelt werden muss? Ole, der hat letzte Woche gepredigt, hat da schon so ein bisschen was zu gesagt. Jakob und Israel sind ja einfach Synonyme, so wie Ort und Dorf. Also einfach ein anderer Name für das Gleiche, nämlich für das Volk der Juden, die wegen ihrer Sünde im Exil in Babylon waren, in babylonischer Gefangenschaft. Und denen wird hier versprochen, hey, ihr werdet zurückkommen. Und zwar zurück zu Gott. Hier geht es überhaupt nicht darum, dass sie zurück in ihr Land kommen. Das wird ihnen an anderer Stelle auch mehrfach versprochen. Aber hier geht es darum, der Diener Jesus soll das Volk zurück zu Gott bringen. Sie sollen ihm wieder vertrauen, das bedeutet das. Und das ist Gottes Wille, den Jesus gerne ausführt. Aber Gott gibt seinem Diener Jesus noch einen weiteren Auftrag. Und ich finde es wirklich richtig herrlich, wie das hier beschrieben wird. Denkt nochmal dran, wem diese Botschaft galt. Den Leuten in der Ferne, auf den fernen Inseln, den weit entfernten Völkern. Uns hier. Unter anderem uns. Und noch viel, viel mehr Leuten der ganzen Welt. Er redet hier gar nicht zum Volk Israel, sondern gerade zu denen, die nicht zum Volk Israel gehören. Und denen verkündet Jesus hier folgende Botschaft. Gott hat zu mir gesagt, dass es nicht ausreicht, wenn ich einfach nur das Volk Israel zurück zu Gott bringe, sondern ich soll die ganze Menschheit zurück zu ihm bringen. Ich soll das Licht für alle Völker sein. Ich soll die Rettung für die ganze Welt sein. Das ist mein Auftrag. Hört mir zu, ihr Küstenbewohner. Merkt auf, ihr fernen Völker. Euer Retter ist da. Euer Retter kommt als Diener. Als Diener Gottes. Frohe Weihnachten. Es war tatsächlich schon immer Gottes Plan, dass er durch Jesus die komplette Menschheit zurückgewinnt. Dass alle Menschen ihm wieder vertrauen. Und die Formulierung ist bewusst gewählt. Es war nämlich von vornherein so gedacht, dass Menschen zu Gott gehören, dass sie in Beziehung mit ihm leben. Und deswegen geht es ihm darum, dass sie ihm wieder vertrauen. Und dafür hat er Jesus geschickt, mit diesem gigantisch großen Auftrag im Gepäck. Und dass dieser Auftrag groß ist, das merkt er selber hier in Vers 4. Da formuliert er, alles, was ich tue, scheint mir nutzlos. Meine ganze Anstrengung war umsonst und vergeblich. Jesus redet hier so ein bisschen in der Vergangenheit über eine Sache, die ja eigentlich noch voll in der Zukunft liegt. Zumindest in dem Moment, als das Ganze aufgeschrieben wurde. Und das ist schon wieder ein bisschen verwirrend. Aber so ist es oft in Texten beim Propheten Jesaja. Und er stellt hier fest, dass es sich so anfühlt, als wäre seine ganze Mühe vergebens gewesen. Und ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber irgendwie kann ich da echt gut mitfühlen. Wenn ich daran denke, wie viele Leute von dem, was Jesus für genau diese Leute getan hat, gar nichts wissen wollen, ihm nicht vertrauen, seine Gnade ablehnen. Und wie ich selbst in meinem Leben, als jemand, der eigentlich auf Jesus vertraut und der auch zu ihm gehört, trotzdem so oft in so vielen Momenten dann mein Vertrauen doch irgendwie wieder auf andere Sachen setzt. Das ist echt irgendwie bitter. Und ich bin so dankbar, dass auch dann zu 100% gilt, dass ich Kind Gottes bin. Und es gilt dann auch für dich, dass du zu ihm gehörst. Aber ich bin so froh, dass Jesus hier nicht bei der Resignation stehen geblieben ist und aufgegeben hat, sondern auf diese irgendwie ja doch ein bisschen deprimierende Feststellung dann der Vertrauensausdruck folgt. Gott wird mir Gelingen schenken. Wörtlich steht da, mein Lohn ist bei meinem Gott. Er guckt ganz auf Gott und er vertraut, was auch komme. Und einen Vers später führt er sich dann wie nochmal so ganz vor Augen, indem er formuliert, Gott ist meine Kraft. Für Gott bin ich wertvoll. Und das, was Jesus hier sagt, das gilt nicht nur für ihn. Das gilt auch für dich. Für Gott bist du wertvoll. So wertvoll nämlich, dass er seinen eigenen Sohn als Diener auf die Welt geschickt hat, damit er für unsere Schuld stirbt. Wie viel mehr Wert kann einem einer geben? Und dein Gott ist deine Kraft. Wenn du zu ihm gehörst, dann lebt in dir mit Gottes Geist die gleiche Kraft, die Jesus dann nämlich vom Tod wieder auferweckt hat. Das verspricht er uns. Und das gilt für dich und mich. Ich bin wirklich richtig froh, dass Jesus da nicht nur Vorbild ist im Vertrauen auf Gott und wir sehen können, okay, er hat vertraut, müssen wir uns jetzt auch drum bemühen, sondern dass er unser Retter geworden ist. Unsere ganz praktische und irgendwie dadurch auch so existenzielle Hilfe. Auch gerade in unserem Misstrauen, unserem, oh nö, ich komme schon klar, ich vertraue auf mich und das, was ich schaffen kann, hat wieder nicht geklappt. Ey, und auch da gilt Gottes Gnade durch Jesus. Und im Vertrauen auf Gott führt er seinen Auftrag als Diener aus, zum Wohl der ganzen Welt. Und es ist so herrlich, weil jetzt wandert der Gesprächsball von Jesus rüber zu Gott, dem Vater, der uns beschreibt, wie genau das sein wird, wenn Jesus seinen Auftrag ausführt. Was macht er denn? Und es ist so schön, dass es eigentlich irgendwie viel zu viel ist. Wenn man anfängt zu begreifen, wie groß und genial das ist, was Jesus tut oder jetzt aus unserer Sicht getan hat. Und es geht los ab Vers 8. Ganz kurz noch zu Vers 7. Der ist so ein komischer Zwischenvers, der auch irgendwie ein bisschen komisch klingt. Da steht, dass Gott das, was er gleich sagen wird, zu dem sagt, der von der ganzen Welt verachtet ist und der Abschaum oder der Abscheu der ganzen Nation ist. Damit meint er Jesus. Als wenn diese Aussage Diener nicht schon gereicht hätte. Und es steht irgendwie so im Widerspruch zu diesem herrlichen Inhalt, der dann darauf folgt. Aber es trifft den Nagel leider sehr auf den Kopf. Weil Jesus nicht einfach der groß umjubelte und gefeierte Retter wurde, sondern von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde, verleumdet wurde, gekreuzigt wurde und auch nicht nur von seinem eigenen Volk, sondern über Jahrhunderte hinweg bis heute immer und immer und immer und immer wieder. In unserer Kultur, in der wir leben und von der wir Teil sind, ist es eigentlich nicht Abscheu oder Verachtung, sondern eher Irrelevanz. Oder dass Jesus so eine Witzfigur ist. Fürs Wahlplakat von Die Partei reicht es vielleicht noch. Mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz. Oder für Satire kurz vor Weihnachten. Aber für mehr auch nicht. Ansonsten ist Jesus eigentlich relativ irrelevant. Was doch am Ende auch nur eine andere Form von Verachtung ist. Nicht auf ihn achten. Nicht auf das achten, was er zu sagen und zu geben hat. Und das ist, sorry, es ist einfach saudumm. Denn das, was er zu sagen und zu geben hat, das kann halt alles verändern. Und nicht nur einzelne Leben, das wäre schon krass genug, sondern ganze Gesellschaften. Die Weltgeschichte, hört mir zu, ihr fernen Völker. Da geht es um richtig, richtig, richtig viele Leute. Es kann unseren Umgang miteinander gesellschaftlich verändern und in Beziehungen. Und wie wir mit der Welt und der Erde umgehen, unser Selbstbild und unser Blick auf andere, alles ändert sich. Und deswegen ist es tatsächlich am Ende einfach tragisch, wenn die Reaktion darauf nicht Beachtung ist. Oder Irrelevanz oder Verachtung. Aber auch das wusste Gott natürlich vorher schon, dass genau das leider so oft passieren wird. Und so redet er hier, das, was er gleich sagen wird, zu dem Abscheu der Nation und zu dem von allen Verachteten, der in seinen Augen aber sehr, sehr wertvoll ist und den er voll beachtet. Und er beschreibt, was Jesus tun wird. Und zwar steht da, er wird ein Bund für das Volk sein. Er wird das Land neu aufrichten. Er wird das verödete Erbe neu verteilen. Er wird den Gefangenen Freiheit schenken. Er wird Leute aus der Dunkelheit ans Licht holen. Die Erde wird fruchtbar. Niemand wird mehr hungern und dürsten. Die Sonne wird nicht mehr brennen und heiße Winde gibt es auch nicht mehr. Wie aktuell das klingt. Gott wird die Menschen zu frischem Wasser führen und selbst höchste Berge sind nicht mehr zu hoch. Krumme Wege werden gerade und aus allen Richtungen kommen Leute herbei, die zu Gott gehören. Das klingt nach einer ziemlichen Utopie. Das ist das, was Jesus bewirkt und von dem manches irgendwie so unrealistisch klingt, wenn man sich umschaut oder vielleicht auch ins eigene Leben guckt. Ich will mal versuchen, das so ein bisschen greifbarer werden zu lassen und auch zu zeigen, hier geht es nicht um irgendeine schöne Utopie, die man sich halt vorhalten kann, um sich einzureden, dass alles gut wird. Sondern hier geht es um das, was Jesus tun wird und teilweise schon getan hat. Jesus schenkt Zugehörigkeit. Er wird zum Bund fürs Volk. Er verbindet Menschen. Ich bin nicht mehr Deutscher oder Mann oder Pastor, sondern in erster Linie bin ich einer, der zu Jesus gehört. Er schenkt Zugehörigkeit. Und er schenkt Heimat, wenn er das Land neu aufrichtet. Es ist nicht irgendein bestimmtes Land dieser Erde, wie jetzt zum Beispiel Deutschland oder Dänemark oder sonst was, sondern es ist die Neuschöpfung in Perfektion, zu der man gehört, wenn man Kind Gottes ist. Er schenkt Zugehörigkeit und Heimat. Stichwort Kind Gottes. Er schenkt einen unzerstörbaren und nicht gentrifizierbaren Besitz. Das Erbe wird neu verteilt und jedes Kind Gottes ist Erbin und Erbe und es wird keine Erbstreitigkeiten geben, denn es ist für jeden im Überfluss Erbe da. Für immer bei Gott zu sein, eine Wohnung bei Gott zu haben, so wird es auch genannt, und zu feiern, eine Ewigkeit lang mit ihm. Jesus befreit. Er ruft die Gefangenen in die Freiheit. Die von Abhängigkeiten oder Süchten gefangen sind, die in geistlicher Unfreiheit leben, aber auch von Krankheit gefangen sind oder in Strukturen oder zu Unrecht im Gefängnis sitzen, ganz praktisch. Jesus ist Freiheit. Und Jesus sieht Menschen. Er ruft aus der Dunkelheit hervor. Bei ihm muss man sich nicht schämen, denn er hat Gnade. Und immer und immer und immer und immer wieder Gnade im Angebot. Und das ist ausreichend für jeden. Komm heraus aus der Dunkelheit. Ich werde dich nicht verurteilen. Und er versorgt. Kein Hunger mehr, kein Durst mehr. Er weiß, was du brauchst. Und er kann und wird dir geben, was du brauchst. Und das wird angenehm sein. Kein Sonnenbrand mehr, keine heißen Winde mehr, keine Klimaerwärmung, sondern irgendwie so eine angenehme Frische. Keine Ahnung, wie man sich das genau vorzustellen hat. Aber es wird super. Jesus gibt deinem Leben Richtung und Sinn. Ihr Erbarmer wird sie leiten. Und zwar hin zu frischem Wasser. Auch da wieder dieses Angenehme und eine Leichtigkeit. Alle Berge bekommen Straßen und die Wege werden gerade keine Sackgassen und Umwege mehr. Und das alles mit einer Vielfalt an Menschen, voller Schönheit. Und zwar ohne, dass es einem auf die Nerven geht oder anstrengend ist. Von allen Richtungen kommen sie her. Und dazu noch eine ganz kurze Erklärung, weil es irgendwie auch lustig ist, was Jesaja hier beschreibt. Wo hier steht, aus dem Land der Siniter werden Leute kommen. Selbst von da heißt es wörtlich Leute aus Sinim. Das Land Sinim ist komplett unbekannt. Man findet nichts dazu. Das hat es nie gegeben, das Land. Und es gibt natürlich, unter Theologen ist das immer so, die rätseln und haben dann 100 Theorien. Aber die realistischste Theorie, und ich denke, das ist das, was Jesaja hier schreiben wollte, ist, Ey, die Leute kommen aus Nord und Süd und Ost und West, selbst von da, wo der Pfeffer wächst, aus Hintertupfingen oder ganz weit draußen. Er wollte einfach, er hat einen Namen verwendet, den es überhaupt nicht gibt, um zu zeigen, hey, Jesu Volk kommt von überall zusammen. Freut euch darauf. Und es wird keiner vergessen. Denn überall werden die sein, denen Gott seine Gnade geschenkt hat. Das ist das, was der treue Diener Jesus bewirkt. Und wenn man so darüber nachdenkt, merkt man, einiges davon passiert, sobald jemand zum Glauben kommt. Dann gehörst du zu Gottes Volk, bist sein Kind. Anderes passiert vielleicht so nach und nach. Freiheit von irgendeiner seelischen oder körperlichen Gefangenschaft, wie zum Beispiel eine Abhängigkeit. Das dauert manchmal geht es auch ganz schnell, aber manchmal auch Jahre, Jahrzehnte, manchmal ist es auch das ganze Leben ein Kampf über und erst, wenn man bei Jesus ist, ist dieser Kampf vorbei und man hat diese Freiheit und kann darin leben. Und denn darauf bezieht sich dann auch einiges, auf die Zeit, wenn man irgendwann bei Gott ist. Und wenn er eine komplette Neuschöpfung schaffen wird, eine neue Erde. Und dann erfüllt sich all das in Perfektion. Und für manches davon braucht es echt noch Geduld, ja. Aber Gott ist ein Gott, der seine Versprechen zu 100% erfüllt. Alles. Und das ist quasi dieser Mittelteil, von dem ich eben gesprochen habe. Jesus ist Gottes Diener und wir dürfen Gott dienen. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat, wie er das möglich macht. Und ich müsste jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr viel hierzu sagen. Was bedeutet es denn, Gott zu dienen? Also, dass es eine Ehre ist und dass es wunderschön ist, dass es nicht in erster Linie anstrengend, sondern angenehm ist. Und dass wir das gemeinsam tun und nicht nur im Gottesdienst, sondern eigentlich in unserem ganzen Leben, in unserem Alltag, dass es eine Lebenseinstellung ist und. Das ist so ein großes Thema, dass ich jetzt hier aufhöre und euch lediglich einen ganz kleinen Ausblick gebe, nämlich darauf, dass wir im nächsten Jahr mehrere Predigtserien haben, wo es darum geht, was Gottes Gnade in unserem Leben und auch im Leben als Kirche verändert. Und da wird es auch darum gehen, was es denn bedeutet, einander zu dienen und Gott zu dienen. Und dass es wunderschön ist. Der treue Diener Gottes kann unsere Leben verändern. Und er macht es. Und die adäquate Antwort auf das, wie Jesus seinen Dienst erfüllt hat, liefert der Text direkt mit, ganz am Ende. Und da kann ich auch eigentlich dann gar nichts mehr hinzufügen. Jauchze Himmel, freue dich Erde, jubelt ihr Berge, das ganze Universum soll feiern. Denn Gott hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Durch Jesus, Gottes Diener. Ich bete. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass das, was du getan hast, was hier im Text so mit so schönen Worten und so greifbar irgendwie auch beschrieben wird, dass es uns zugutekommt. Du wurdest zu Gottes Diener freiwillig und hast uns gedient. Und das ist so herrlich. Und ich bitte dich darum, dass die Gnade, die du schenkst, in unserem Leben immer mehr zur Entfaltung kommt. Und dass du denen Gnade schenkst, die bisher noch nicht zu dir gehören. Dass du Vertrauen schenkst darin, dass du wirklich richtig, richtig gut bist und das Beste für uns willst. Danke, dass deine Macht so groß ist und dass du dich trotzdem so klein für uns gemacht hast. Und das ist irgendwie dann auch genau das, was wir an Weihnachten feiern und in dieser Adventszeit. Danke dafür. Amen.